Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Willkommen beim Hörgang. Heute geht es um das Thema, wie spreche ich mit meinen Brustkrebspatientinnen, speziell wenn es um die Therapie geht. Ich bin Dr. Carola Göring und frage Oberarzt Dr. Arik Galit nach seinen Tipps zur Gesprächsführung. Dr. Galit ist Gastprofessor an der Med-Uni Wien und leitet das Brustzentrum am Hanusch-Krankenhaus. In dieser Funktion hat er schon viele, viele Gespräche mit seinen Patientinnen geführt und weiß, was die Frauen wissen wollen und was unbedingt angesprochen werden sollte. Dieser Podcast wird freundlicherweise von der Firma Eli Lilly unterstützt. Und jetzt begrüße ich unseren Gast. Hallo, Herr Dr. Galit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier im Hörgang sind.
Einen wunderschönen Nachmittag.
Dann gehen wir gleich rein in medias res. Sie haben ja schon viele Patientinnen gesehen. Und bevor es zum ersten Gespräch zur Therapieentscheidung kommt, wie oft haben Sie die Patientin vorher schon gesehen?
Die Patientinnen kommen eigentlich mit einem auffälligen Mammographiebefund oder Ultraschallbefund oder Tastbefund, der abgeklärt wird, zu uns in die Ambulanz. Da stellt sich schon oft initial die Frage der Patientin, wie die persönliche Einschätzung des behandelnden Arztes ist. Und man kann anhand der Befunde durchaus schon andeuten, dass es in Richtung Brustkrebs geht oder auch nicht. So haben die Patientinnen schon erste Informationen, können auch schon beim ersten Besuch einen Kontakt zu einer unserer Psycho-Onkologinnen herstellen, wo sie dann die Fragen stellen können, die sie sich vielleicht vor dem Arzt nicht getraut haben. Also wir machen die Erfahrung, 20-30% der Information, die sie in der ersten Sitzung, zweiten Sitzung bekommen, bleibt tatsächlich hängen und der Rest muss dann natürlich nachträglich aufgearbeitet werden.
Ja, das finde ich ist schon mal eine ganz wichtige Info, dass nicht so viel hängen bleibt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geben Sie der Patientin ja schon erste Infos zur möglichen Therapie mit. Und wenn Sie die Diagnose haben oder den pathologischen Befund, wie beginnen Sie dann dieses typische Therapiegespräch? Haben Sie da einen bestimmten Einstiegssatz, der sich bewährt hat?
Also ein klassischer Einstiegssatz wäre, ja, wir haben tatsächlich nun herausgefunden, was es ist, oder der Verdacht hat sich bestätigt, dass die Patientin das Gefühl hatte, das, was bereits im Vorfeld besprochen wurde, hat sich, auch wenn es leider so ist, bewahrheitet. Ich mache das aber auch oft sehr situativ abhängig, weil viele Patienten kommen dann mit Angehörigen. Viele Patientinnen sind auch der deutschen Sprache vielleicht nicht optimal zugänglich. Und so hängt es immer davon ab, in welcher Sprache oder in welchem Setting die Information übergeben wird. Also einen ganz klassischen Einstiegssatz, glaube ich, hätte ich jetzt nicht parat.
Und wie reagiert dann die Patientin und wie gehen Sie dann weiter vor?
Erstens einmal, glaube ich, hängt es auch ein bisschen davon ab. Man kennt ja die Patientin dann schon bei der Befundmitteilung und wir wissen, da macht es Sinn, dass die Psycho-Onkologin bereits bei der Befundmitteilung anwesend ist. In manchen Situationen glaubt man zu wissen, dass es vielleicht besser ist, nachher noch mit dem Psychologen in Kontakt aufzunehmen und im Vorfeld die Therapieoptionen zu besprechen. Es ist wirklich ganz, ganz individuell zu entscheiden. Mhm. Ich denke, man spürt das, wenn die Patientin den Raum betritt, in welche Richtung es gehen wird. Ja, Patienten vermitteln auch mit ihrer Körpersprache, wie man das Gespräch anlegen muss.
Verstehe. Darf ich ganz kurz noch nachfragen, wie oft ist es der Fall, dass Sie schon von vornherein die Psycho-Onkologin oder den Psycho-Onkologen dazuziehen?
Wenn die Patientin bereits beim allerersten Gespräch Kontakt gehabt hat, weil der Verdacht wirklich hochgradig ist und die Patientin in dieser Schocksituation schon eine erste Aufarbeitung wünscht, dann machen wir das oft so, dass die Psycho-Onkologin tatsächlich auch bei der Befundmitteilung schon im Raum anwesend ist. Das schafft Vertrauen und das beruhigt die Patienten auch sehr.
Das sind also diese beiden Faktoren, hochgradiger Verdacht und ziemlich geschockte Patientin.
Ganz genau.
Jetzt würde ich gerne mehr in die Inhalte des Gesprächs gehen. Wenn Sie den pathologischen Befund vorliegen haben und wahrscheinlich dann eben auch schon eine Empfehlung vom Tumorboard, was sind dann die medizinisch wichtigen Inhalte, die Sie mit der Patientin besprechen?
Ich glaube, ganz wichtig ist es, der Patientin zu vermitteln, welche der drei großen groben Formen von Brustkrebs sie haben. Weil ist es ein HER2-positiver Brustkrebs oder ein Triple-negativer Brustkrebs, eher einfach wirklich unbedingt zu vermitteln, dass die präoperative Therapie wirklich der modernste Stand der Medizin 2023 ist und hier ganz große sensationelle Erfolge eingefahren werden können. Und wenn es sich um einen hormonempfindlichen Brustkrebs handelt, dass in einem Großteil der Fälle die Operation der nächste Schritt sein wird und es ihnen darum geht zu vermitteln, dass wenn die Operation nicht innerhalb der nächsten 14 Tage oder 21 Tage stattfinden kann, dass auch das nicht eine Katastrophe ist, dass sie ja, das ist wirklich ein Ausdruck, den ich verwende, keine tickende Zeitbombe sind, damit sie einfach beruhigt sind und wissen, okay, da geht es jetzt um Planung, aber um keine Akutsituation.
Und wie wichtig sind so Aspekte, eben wenn ich jetzt gerade an Patientinnen denke mit dem höheren Progressrisiko, wenn sie einen frühen Brustkrebs haben, KI 67 oder Grading-Faktoren? Mhm. Oder ist das zu detailliert für so ein Gespräch?
Nein, das ist ein durchaus wichtiger Faktor, weil wenn es darum geht, die Patientin darauf vorzubereiten, dass sie eine Chemotherapie braucht im Vorfeld, sind das einfach unterstützende Faktoren, um zu erklären, es ist letztendlich ein großes Puzzle, das man zusammensetzen muss und die Teilungsrate KI 67 plus das Grading plus die Tumorgröße, dann auch der klinische Lymphknotenstatus, das sind einfach Faktoren, die zusammenfließen und ich glaube, der Patientin dann letztendlich sehr helfen, ihre Entscheidung zu untermauern.
Und wenn ich jetzt von der anderen Seite ins Gespräch gehe, was interessiert die Patientin? Was sind so typische Fragen, die von der Patientin kommen?
Also die ganz klassische Frage, die jeder von uns kennt, ist, werde ich an diesem Brustkrebs versterben? Oder was sage ich meiner Familie? Oder habe ich bereits Metastasen im Körper? Hat der Krebs gestreut? Und dann ist es natürlich so, dass man die Patientin beruhigen kann. Wir können eine Durchuntersuchung machen, die beweist, dass Gott sei Dank die wenigsten Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose Metastasen haben. Somit kann man auch die Patientin beruhigen, dass es hier um keine akut lebensbedrohliche Situation geht.
Jetzt haben Sie ja eben auch schon viele Situationen, viele Fragen angesprochen, die ich jetzt doch gerne nochmal der Reihe nach sozusagen wie in einem typischen Gespräch ein bisschen durchgehen würde. Und wir haben ja letztes Jahr bereits schon mal zusammen gesprochen über Patientinnen mit frühem Brustkrebs und hohem Progressrisiko. Das würde ich jetzt gerne mal als Beispiel nehmen. Können Sie so eine Patientin einmal kurz beschreiben und dann würde ich gerne das Patientengespräch durchgehen.
Nehmen wir jetzt vielleicht wirklich eine hormonempfindliche Patientin, die ein Grading 3 hat, relativ jung ist, mit 46, 47 Jahren, einen befallenen Lymphknoten hat in der Achselhöhle, ein KI 67 von 40%. Und hier haben wir eine Situation, wo wir wissen, dass das eine Patientin ist, die nach der Operation eine Chemotherapie brauchen könnte bzw. wird. Und dann ist es die Überlegung wert, die Chemotherapie vor der Operation durchzuführen. Und das muss man natürlich der Patientin vermitteln. Mhm. Das lässt sich dann relativ schnell organisieren, weil da geht es ja darum, zuerst die Medikamente zu verabreichen, einen Portacut-Zugang, die Implantation zu organisieren, eine Durchuntersuchung zu starten und das sind Sachen, die relativ schnell organisierbar sind. Mhm. Die Patienten auch dankbar sind, wenn sich dann relativ bald was tut.
Und wie sieht's dann eben? Die Patientin bekommt vorher die Chemo, dann die OP und danach ist sie eben ein hormonpositiver Brustkrebs, eine Hormontherapie und eben bei hohem Risiko gibt's ja noch die Option von einem CDK4/6-Inhibitor.
Genau. Man sieht ja die Patientin in regelmäßigen Abständen, wenn sie zur Therapie kommt, sprich alle drei Wochen im Regelfall. Man macht dann auch im Verlauf der Therapie mit den klinischen Untersuchungen die Bildgebung, um zu schauen, was tut sich in der Brust, ist es kleiner geworden. Und Patientinnen empfinden das als extrem großes Erfolgserlebnis, wenn das Tumorgewebe schrumpft, man dann auch schon nach ein paar Wochen in Richtung Operationsplanung geht. Und so gibt man auch der Patientin das Gefühl, da ist ein Licht am Ende des Tunnels, Chemotherapie, dass man weiß, da kommt jetzt die Operation. Mit der Operation kommt dann die Nachbehandlung lokal eben mit der Strahlentherapie. Und so wie Sie richtig gesagt haben, mit der Antihormontherapie und wenn die Indikation stimmt, auch in Kombination mit einem CDK4/6-Inhibitor, wenn es sich nach wie vor um eine Hochrisikosituation handelt.
Und wie erklären Sie der Patientin jetzt eben gerade diese endokrine Therapie plus CDK4/6-Inhibitor?
Also da ist zum Beispiel ein klassischer Einstieg, wenn man merkt, es hat sich was getan unter der Chemotherapie, aber wir haben noch immer ein KI 67, das erhöht ist oder noch immer befallene Lymphknoten, dass man ihr vermittelt, der Erfolg war zu einem gewissen Teil da und es geht jetzt darum, einfach pro futuro Risikoreduktion zu betreiben. Ganz wichtig ist es auch, Patientinnen zu vermitteln, dass sie nach der Operation, wenn das im Gesunden erfolgt ist, ja de facto geheilt sind und wir hier weiter Risikoreduktion betreiben. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Antihormontherapie in Kombination mit den CDK4/6-Hämmern, dann sieht man, dass hier nochmal eine deutliche Risikoreduktion stattfindet. Und das kann man schon als zu erwartendes Erfolgserlebnis auch der Patientin vermitteln.
Nutzen Sie das auch, um weitere Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu lassen?
Die Patientin hat ja, dadurch, dass sie die Chemotherapie zuerst durchgemacht hat, schon sehr viele Nebenwirkungen erfahren. Ja? Was erwartet sie mit dem CDK4/6-Hämmer? Reden wir ganz konkret vom Abemaciclib. Dann ist es so, dass die Diarrhoe sicherlich das wichtigste Thema ist. Und das kann man ihr vermitteln, dass das etwas ist, was man auch proaktiv angehen kann, mit einem Loperamid zum Beispiel, dass man diese Nebenwirkung besser in den Griff bekommt. Die Müdigkeit ist natürlich ein Thema. Was man den Patientinnen vermitteln muss, was sie von der Chemotherapie vielleicht noch nicht ganz so kennen, ist das, was von dem Aromatasehämmer, von der Antihormontherapie zu erwarten ist. Die Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Aber auch da kann man, wenn man sehr viel erläutert und erklärt, an Ängsten nehmen und die Patienten gut darauf vorbereiten.
Ja, sehr hilfreich, glaube ich. Und haben Sie noch konkret ein paar Sätze, die Sie Ihren Patientinnen zur Heilungschance sagen?
Konkrete Sätze. Ich glaube, dass Patienten mit Zahlen in dieser Situation nicht allzu viel anfangen können. Naja, man kann schon vermitteln, dass die Zugabe des CDK4/6-Hämmers für 2 Jahre zur Antihormontherapie einfach die Risikoreduktion auf ein Maximum bringt. Ja.
Ja, verstehe ich. Was sagen Sie denn so zu Fragen, wenn es um soziale und familiäre Dinge geht? Ausfall bei der Arbeit, Ausfall in der Familie. Haben Sie da auch Tipps fürs Gespräch?
Ich frage die Patienten oft ganz konkret, was wünschen Sie sich oder wie stellen Sie sich das vor? Weil es gibt viele Patientinnen, die aus einem beruflichen Umfeld kommen, wo sie sich gar nicht vorstellen können, in den Krankenstand zu gehen und deswegen versuchen müssen, wirklich das Optimum aus dieser belastenden Situation herauszuholen. Dann gibt es Patientinnen, die kommen aus einem beruflichen Umfeld, wo das Thema Krankenstand glücklicherweise unproblematisch ist und die eher großzügig mit diesem Thema umgehen und deswegen sozioökonomischen Status erheben, sich ein Bild machen, was wünscht sich die Patientin. Ich stelle auch sehr oft konkret die Frage, wenn es um das Thema Haarausfall geht, stört es Sie, wenn Ihr Umfeld Sie mit einer Perücke sieht oder mit einem Kopftuch? Wenn es Sie nicht belastet, dann sprechen Sie sich mit dem Arbeitgeber zusammen und schauen Sie, dass Sie ein Setting finden, wo er weiß, okay, an diesen Tagen werde ich wahrscheinlich ausfallen, weil ich schwächer bin. Und an diesen Tagen möchte ich arbeiten gehen, weil ich auch das Gefühl habe, da bringe ich etwas weiter. Und wenn ich zu Hause sitze, fällt mir einfach die Decke auf den Kopf. Ja, das sind durchaus sehr banale Sätze, die bei den Patienten gut ankommen, weil sie einfach wissen, worum es geht.
Haben Sie auch noch so einen Zettel bei sich liegen, wo Sie sagen, jetzt brauchen Sie Hilfe in der und der Situation, da kann ich Sie da und dahin verweisen oder ist das überhaupt kein Thema?
Also Zettel in dem Sinn haben wir nicht, aber was sehr, sehr gut funktioniert, dass die Krebshilfeorganisationen in den jeweiligen Bundesländern sehr, sehr gut aufgestellt sind und dort von den Mitarbeiterinnen, Psychologinnen sehr wertvolle Ratschläge gegeben werden, gerade auch, dass die Patientinnen in puncto Arbeitsrecht oder in puncto familiärer Situation beraten werden und sehr wertvolle Informationen dort bekommen.
Wir haben ja eben über die Frau mit frühem Brustkrebs mit kurativer Therapie gesprochen. Und wenn Sie jetzt eine Patientin mit metastasiertem Brustkrebs vor sich haben, da sieht ja die Situation ein bisschen anders aus. Was ändert sich da in der Kommunikation?
Der metastasierte Brustkrebs hat sich insofern gewandelt, als dass wir erstens einmal seit den CDK4/6-Hämmern in der glücklichen Situation sind, dass auch wenn ein hormonempfindlicher Brustkrebs metastasiert und diese Patientin das erste Mal kommt, dass man ihr wirklich versprechen kann, und das bewahrheitet sich in der Routine tatsächlich, nicht nur in den Studien, dass diese Patientinnen mit insgesamt gut verträglichen Medikamenten für lange, lange Zeit eine Stabilisierung der Erkrankung erreichen können. Wenn man das der Patientin schon zu Beginn der Therapie vermitteln kann, ja, ist erstens einmal die Schocksituation entschärft und zweitens hat die Patientin Hoffnung. Und Hoffnung ist sicherlich etwas, was der Patientin hilft, das Ganze besser zu ertragen. Ist aber auch beim HER2-gerichteten Brustkrebs so, dass wir inzwischen Medikamente haben, wo im metastasierten Setting Türen geöffnet werden, die jahrelang offen bleiben. Und das ist schon beeindruckend.
Das ist ja wirklich schön. Jetzt reden wir schon eine ganze Weile und jetzt möchte ich zum Schluss noch fragen, in puncto Patientinnengespräch, was geben Sie Ihren Kollegen und Kolleginnen mit auf den Weg an praktischen Tipps?
Also gerade den jungen Kollegen gebe ich immer den Tipp, man kann einer Patientin eine Therapie nur dann vermitteln, wenn man selber davon überzeugt ist, sich mit der Therapie selber gut auskennt und auch die Nebenwirkungen oder das Nebenwirkungsmanagement authentisch rüberbringen kann. Und die Patientin merkt sehr schnell, ob ihr Gesprächspartner, der Arzt in dem Fall, überzeugt ist von dem, was er sagt. Und ich denke, wenn man das gut rüberbringt, mit einfachen Worten, einfachen Sätzen, ist schon sehr, sehr viel gewonnen.
Ja, lieber Herr Dr. Galit, jetzt habe ich selber auch viel gelernt zum Gespräch mit Brustkrebspatientinnen und ich denke auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch viele Anregungen mitnehmen können. Vielen Dank an Sie für das Gespräch, die vielen hilfreichen Tipps und auf Wiederhören.
Danke vielmals für die Einladung und einen schönen Abend.
Das war der Hörgang zum Thema Kommunikation mit Brustkrebspatientinnen. Diese Folge wurde freundlicherweise unterstützt von der Firma Eli Lilly.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.